Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa. Natürlich live aus Norddeutschland. Als 24-Jähriger aus der DDR war er so ein großes Talent, dass er schon vor Mauerfall in Amerika spielen durfte. Aktuell hat er noch gestern bei den Dresdner Musikfestspielen mit dem London Philharmonic Orchestra gespielt. Ist international als der Cellist in allen großen Häusern zu Hause. 2021 wurde ihm das Verdienstkreuz erster Klasse verliehen. Mehrere Echo hat er sowieso. Er lebt in New York und wir freuen uns sehr, einen echten Star der Klassik heute Abend bei uns auf dem roten Sofa zu haben. Jan Vogler ist da.
Guten Abend.
Lieber Jan, ich freue mich sehr. Wir duzen uns, weil wir uns schon kennen.
Genau.
Schön, dass du wieder da bist bei uns. Sag mal, was ich bei diesen Temperaturen mal wissen wollte, das Cello, da steht es, ist ja ein wahnsinnig wertvolles Instrument. Ist das eigentlich auch hitzeempfindlich?
Nicht besonders. Also man kann sagen, im normalen Bereich zwischen 10 und 30 Grad ist es gar kein Problem.
So, jetzt sind wir aber schon bei fast über 30 Grad.
Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber Holz ist erstaunlich widerstandsfähig. Und man kann ja auch sagen, dass die Instrumente, wenn sie gut behandelt sind, wie neu sind, auch heute noch. Weil Holz eben doch auch sehr mit den Temperaturen, mit den Feuchtigkeitslevels oder im trockenen Zustand eben. Also mein Vater hat immer gesagt, Holz arbeitet im Gegensatz zu
Menschen. Ja, klar. Hat er recht. Wie ist das Reisen mit so einem Cello? Du bist jetzt von Dresden hierher gekommen, nach Hamburg, nach Norddeutschland. Das war ja wahrscheinlich auch mit ein bisschen Tragen, Umsteigen und so weiter verbunden, oder?
Kein Problem. Also es ist eigentlich sehr bequem und ich fühle mich eigentlich wohler, wenn ich mit dem Cello reise. Das ist verrückt, aber es ist so Gewohnheit geworden. Und wenn ich es neben mir habe, dann reise ich mit sehr viel Ruhe.
Ist so eine Art Partner in Crime.
Genau.
Du bist verheiratet, aber hast trotzdem noch eine zusätzliche Geliebte, eine offizielle Geliebte mit dabei, so kann man es ja sagen.
Genau.
Und interessanterweise, da werden wir später noch mal ein bisschen intensiver drüber sprechen, du hast im Flugzeug mal, oder beziehungsweise kurz vorm Start, hast du mal Bill Murray, den Schauspieler Bill Murray, kennengelernt, weil er dich darauf angesprochen hat, auf diesen Kasten, was das eigentlich wäre.
Ja, das passiert relativ oft, also am Flughafen. Bill war natürlich eine Ausnahme, weil er... Das hätte ich nicht erwartet, dass er sich dafür interessiert. Ich habe ihn auch peinlicherweise am Anfang nicht sofort erkannt. Und wir haben uns so unterhalten und irgendwie dann ist der Groschen so langsam gefallen, worauf er mich immer wieder hinweist. Wir sind inzwischen sehr eng befreundet und haben über 100 Konzerte zusammen schon gegeben. Also das nächste ist in Berlin am 17. Juni und in Dresden das Abschlusskonzert.
Am 14. Juni.
Am 14. Juni.
14. Genau. Juni. Steht ihr zusammen auf der Bühne, darüber kannst du uns gleich noch erzählen. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist.
Danke.
Dankeschön. Aus New York, über Dresden, jetzt in Norddeutschland. Star-Cellist Jan Vogler heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Jan, noch mal ganz herzlich willkommen. Wir werden beide gleich intensiv über deine Musik, über dein Leben sprechen können. Jan, bis zum 14. Juni noch die Dresdner Musikfestspiele in Dresden, logischerweise. Die ganze Stadt ist im Ausnahmezustand. Du bist der Intendant dieser Musikfestspiele. Das Motto lautet Leichtigkeit des Seins. Warum habt ihr diese Überschrift gewählt?
Ich hatte so das Gefühl, dass wir vergessen, dass das Leben immer eine leichte Seite haben muss. Egal, wie schwer der Tag oder sogar die Zeiten vielleicht sind. Und im Moment die Menschen, gerade auch in Europa, immer das Gefühl, es sind wahnsinnig harte Zeiten. Man beobachtet Kriege, man weiß irgendwo, auch durch die Medien natürlich immer, wo Menschen auf der Welt leiden und große Probleme haben. Und dadurch lastet so eine Schwere auf der Gesellschaft. Und ich dachte, dass vielleicht mit diesem Motto wir auch beweisen können, dass so eine kleine Auszeit am Abend im Konzert den ganzen Tag, vielleicht die ganze Woche retten kann, weil man wirklich abschalten kann. Und mir geht es selbst auch so, wenn ich Musik mache oder auch Musik höre, dass ich dann rausgerissen werde aus dem Alltag und in einer Fantasiewelt lande, die mich neu inspiriert, mir neue Kraft gibt, neue Energie gibt. Und deshalb haben wir dieses Motto gewählt, natürlich leicht angelehnt an den berühmten Roman. Aber wir haben das unerträglich weggelassen.
Ja. Aber zur Leichtigkeit gehört auch, dass ihr im Programm, zum Beispiel vorgestern Abend, unser großartiger Freund Joja Wendt ist aufgetreten, gemeinsam mit Bastian Pastewka.
Genau.
Und solche Highlights, was habt ihr da noch von? Das ist ja nicht Crossover, das ist einfach mal eine andere Farbe in die Klassik reinzubringen.
Genau, bei der Eröffnung zum Beispiel habe ich Olaf Schubert gebeten, sich doch ein bisschen
lustig... Der Comedian, der mit dem Polunder.
Ein bisschen sich lustig zu machen über das klassische Ritual. Ich habe ihn auch wirklich drauf ein bisschen angespitzt, dass ich gesagt habe, du kannst auch gern was sagen darüber, weil ich dann ein Stück gespielt habe, was anspruchsvoller war. Schon 50 Jahre alt, aber gilt noch als modern. Und dann habe ich ihn auch gebeten, sich ein bisschen drüber lustig zu machen. Und das hat wunderbar funktioniert. Also ich glaube, wir versuchen wirklich die leichte Seite rauszustellen. Und wir versuchen auch zu zeigen, dass besonders begabte Musiker, wir haben fantastische Gäste, also gerade das London Philharmonic war für 2 Tage da.
Hat du hast gestern mit ihnen gespielt?
Durfte ich mit ihnen Elgar Cello-Konzert spielen, aber ich habe auch 2 Konzerte gehört. Meine Kollegin Nicola Benedetti hat fantastisches Elgar Violinkonzert gespielt. Und dann merkt man diese Leichtigkeit, so hervorragende Musiker spielen eben auch mit einer Leichtigkeit, sodass das Publikum auch ein bisschen anfängt zu fliegen. Also das Orchester war fantastisch und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, das Niveau. Also wenn so ein Festival, muss ein Fest sein von ganz starken Stimmen, die ganz verschieden, aus verschiedenen Genres kommen und gemeinsam dann so eine Festivalatmosphäre kreieren.
Niveau ist ein ganz interessantes Stichwort, auch zum Thema Olaf Schubert. Ja. Wahre Größe zeigt sich darin, wenn man auch über sich selber lachen kann.
Genau, richtig.
Dieses Festival, das sind großartige Namen, die da auftreten. Wie kann man das international einordnen?
Also wir können das natürlich nicht wirklich über uns sagen, aber ich glaube schon,
du so, als wenn du jetzt ganz kurz nicht Intendant wärst, als wenn du nur Künstler wärst.
Also ich würde sagen, es ist eines der größten Klassikfestivals in Europa auf jeden Fall. Und wir haben das Glück, dass wir diese tolle Stadt haben. Denn Dresden ist auch als Festivalstadt sehr begabt. Wir haben ein kleines Zentrum, sehr viele komfortable Hotels um die Spielstätten, dieses Bermuda-Dreck direkt aus Kulturpalast, wo ein hervorragender moderner Konzertsaal, Frauenkirche, ein sakraler Raum mit sehr viel Atmosphäre und Semperoper. Und dann 25 weitere Spielstätten, alle im Laufradius. Und das ist natürlich, und dazu wunderbare Museen. Also wenn du zum Beispiel nach Dresden kommst, aus Hamburg, dann kannst du vormittags ins Museum gehen, in die Alten Meister.
Ja.
Nachmittags einen Kaffee auf dem Neumarkt trinken und dann abends ins Konzert gehen. Alles zu Fuß und alles vom Hotel fußläufig.
Unter deiner Ägide gibt es auch ein Projekt, möchte ich es mal nennen, Götterdämmerung von Wagner. Also Wagner, das ist ja nun, besteht in diesem Fall aus 4 Teilen. Ihr habt 2023 damit angefangen. Dieses Jahr das große Finale sozusagen. Ihr wollt Götterdämmerung oder habt ihr Götterdämmerung mit Originalinstrumenten von damals oder nachgebauten Instrumenten zur damaligen Zeit gespielt? Welche Idee steckt dahinter?
Die Idee kam von Kent Nagano, einem Kollegen und Freund. Der auch dirigiert. Und ich habe viel mit ihm gearbeitet als Dirigent. Er ist ein hervorragender Dirigent, einer der Besten wirklich auch. Und er hat mich angerufen und hat mir das von dem Projekt erzählt. Und das dachte ich, das müssen wir machen. Und es hat noch niemand gemacht, versucht wirklich mit Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftlern zu rekonstruieren, wie der Klang vielleicht war. Und es geht nicht darum zu beweisen, dass das der richtige Weg ist. Es ist einfach ein Experiment. Und es klingt völlig anders, viel theatralischer. Die Instrumente zum Beispiel waren früher mit Darmsaiten bespannt. Ja. Also ein viel weicherer Klang, die Stimmung tiefer. Und auch die Musikwissenschaftler können uns erzählen, was Wagner, er hat sehr viel veröffentlicht, sehr viel Schriften und können uns sehr viel mehr Fakten an die Hand geben. Und das Experiment ist so gelungen, dass wir gestern Abend, ich habe leider in Dresden parallel gearbeitet, aber hier in der Elbphilharmonie war die Götterdämmerung zu hören und ich habe gehört, dass, wie man so schön auf Englisch sagt, the house came down. Also das Publikum hat das sehr gefeiert und es ist wirklich ein Projekt, über das international gesprochen wird, für mich wieder für das Festival genau das Richtige. Also genau ein Projekt, was ungewöhnlich ist, was natürlich sehr kompliziert ist. Mein hervorragendes Team hat sehr hart gearbeitet, weil über 100 selbstständige Musiker aus ganz Europa, Spezialisten für diese Aufführungspraxis, also historische Aufführungspraxis, dazu 25 Sänger, ein ganzer Chor noch bei der Götterdämmerung. Also ein Riesenapparat, der muss wochenlang proben in Dresden.
Kann man Wagner mit alten Instrumenten auch noch mal anders verstehen?
Ja, also ich fand es viel dramatischer für mich selbst. Ich bin mit Wagner auch aufgewachsen. Mein Vater hat an der Komischen Oper gespielt.
Ja.
Da habe ich meine ersten Meistersinger gehört in Ostberlin. Und so als 10-Jähriger oder 11-Jähriger. Und es ist auf jeden Fall völlig anders. Kent Nagano ist auch ein sehr bescheidener Mensch. Ein großer Künstler, aber sehr bescheidener Mensch. Und er sagt dann immer nach jeder Aufführung, es klingt anders, oder Jan? Klingt anders. Ich spiele ja nicht mit, ich bin dann im Publikum, bin begeistert, komme hinter die Bühne und dann ist ganz klar, das ist einfach, und das ist so wichtig. Wir müssen also versuchen, gerade auch in der Klassik, Grenzen aufzubrechen, Dinge neu zu sehen und das ist viel wichtiger. Wenn du ins Konzert gehst, möchtest du nicht unbedingt nur die perfekte Leistung hören. Ich kenne sogar Freunde, die vielleicht nicht so klassikaffin sind, die sagen, da passiert zu wenig sogar im Klassikkonzert. Da könnte mehr passieren. Ja? Also mehr Spontanität, vielleicht auch mal was schiefgehen. Wie der Till Eulenspiegel, der fast vom Seil
Ja. Also die Perfektion ist
Perfektion ist
langweilig.
Vielleicht.
Fast, ne? Ja.
Also natürlich sind wir sehr auf das Handwerk trainiert. Ja. Ich komme auch aus einer Musikerfamilie und meine Mutter und mein Vater beide sehr darauf geachtet, dass wir natürlich handwerklich sehr sorgfältig arbeiten. Aber es rettet letztendlich das Konzert nicht. Sondern das Konzert entsteht dann daraus, dass Energie von der Bühne auf das Publikum übergeht und das Publikum nach Hause geht mit einer aufgeladenen Batterie.
Und ich kann mir das vorstellen, dass diese Energie, gerade wenn du dabei bist, das merke ich jetzt schon, die geht schon einfach über, diese Energie springt rüber. Kannst du die emotionale Beziehung zu deinem Cello in Worte fassen?
Schwer, aber ich kann versuchen zu sagen, das ist vielleicht ganz einfach, dass meine Liebe zu dem Cello genauso groß und genauso frisch ist wie zu der Zeit, als ich so gemerkt habe, ich werde Cellist. Da war ich vielleicht so 10, 11 Jahre alt. Da war der Wunsch dann doch sehr konkret, das zum Beruf zu machen. Und meine Eltern haben mir die Konsequenzen aufgezählt. Also da muss ich dann wirklich üben. Mit Fußball ist da nichts mehr, nicht mehr so viel. Da muss man dann wirklich ran und muss auch versuchen, natürlich konkurrenzfähig zu sein. Und das ist dann schon...
Ich glaube, du hast das gut beschrieben. Ich musste auf Fußball verzichten fürs Cello. Das sagt
schon.
Im Grunde ganz viel aus. Das
schon.
Sagt ganz, ganz viel
Aber
aus.
Aber ne? Trotzdem war die Liebe wirklich sehr intensiv. Und heute noch genieße ich jeden Moment am Cello. Und ich freue mich, also ich mag auch das Gefühl der Finger, die Saiten zu spüren. Und auf dem Cello sind die Saiten etwas schwerer runterzudrücken als auf einer Geige.
Ja.
Also die Spannung ist größer und es ist etwas kraftvoller. Und ich mag dieses Gefühl, die Saiten zu greifen und mit dem Bogen das Cello in Schwung zu bringen.
Ich mache jetzt mal großes Herz. Verliebt in sein Instrument, so kann man es ja sagen. Tatsächlich, ich denke, das kann man auch wirklich nachvollziehen. Rieke Johannes über das liebste Stück auch bei anderen Musikern.
Jeden Tag mehrere Stunden, immer wieder dieselben Stellen, streichen und zupfen. Für Ole zählt im Moment nur eins, sein Kontrabass. Ole selbst ist 18, hat das Abi gerade in der Tasche, sein Kontrabass ist erst 6. Angefangen hat ihre Beziehung nach einem Kinderkonzert.
Nach so einem Konzert durften alle Kinder noch mal mitkommen und sich die Instrumente angucken. Ich durfte mal streichen. Und dann habe ich eigentlich gesagt, so dann war klar, irgendwann spiele ich Kontrabass. Und das habe ich dann allen erzählt, auch schon im Kindergarten, dass ich mal Kontrabass spiele.
Und Ole spielt Kontrabass, mittlerweile seit rund 10 Jahren. Mit dem Kontrabass an seiner Seite ist er erwachsen geworden.
Man hat ja auch manchmal richtig das Gefühl, dass der Boden vibriert dann bei den tiefen Frequenzen. Man merkt sofort, wenn der Bass irgendwie fehlt.
Oles Kontrabass ist längst mehr als nur Instrument.
Also das wird immer, auch wenn ich mir später mal ein Auto kaufe oder so, wird auf jeden Fall Kriterium Nummer 1 sein, dass der Bass da reinpasst. Eigentlich ein fester Bestandteil so von meinem Alltag und wahrscheinlich auch immer mehr so von mir selber.
Der Weg bis zum Profi ist lang. Gemeinsam mit seinem Instrument will er ihn gehen. Sie hat es schon geschafft. Ihre Beziehung ist stabiler. Vorbei sind die wilden Jahre. Der Platz im NDR Elbphilharmonieorchester ist sicher.
Ich würde schon sagen, es ist wie so eine Beziehung, eine Ehe. Ja, wie in guten und in schlechten Zeiten halt, ne?
Für Amanda Kleinbart sind es mehr gute Zeiten. Das Horn begleitet sie schon viele Jahre. Sie kommt aus einer Musikerfamilie. Früh war klar, das wird mehr als nur ein Hobby. Profi sein bedeutet aber auch, der Druck hört nie ganz auf.
Es ist auch mal, wenn ich irgendwie schwere Konzerte habe, dass ich dann auch nachts übe, wenn meine Kinder schlafen. Das heißt, es ist ständig eigentlich im Hinterkopf, so das Thema.
Und trotzdem, gerade in den schwierigen Momenten, ist das Horn für Amanda mehr als nur ihr Job.
Gleichzeitig hätte ich nicht gedacht, dass das Horn mich doch über so schwere Zeiten trägt. Man hat das Gefühl, alles ist schlecht. Und in diesen Momenten, dass man einfach sich mit dem Horn zurückzieht und einfach für sich ist und spielt und einfach so die Luft fließen lässt, dass mir das so gut tut und mir so hilft, das hätte ich nie gedacht.
Genau deshalb lässt das Horn sie nicht los.
In meinem Fall komme ich immer wieder zurück, weil die Musik, es ist weniger das Horn an sich, sondern die Musik. Und das ist halt einfach das, was, was mich sehr bewegt. Und das macht so einen Spaß und ist so erfüllend.
Für Ole noch Zukunft, für Amanda schon Alltag. Beide verbindet, ihr Instrument ist schon seit Kindertagen mehr als Handwerk, Musik viel mehr als Gedudel aus dem Radio.
Ja, sehr schön, welch ein Begleiter ein Instrument sein kann durchs Leben. So, jetzt wollen wir aber Jan Vogler live bei uns hören. Er spielt die Sarabande aus der ersten Solo-Suite für Cello von Johann Sebastian Bach. Lieber Jan, was soll ich anders sagen? Große, große Kunst.
Das ist auch eine sehr schöne Akustik hier bei euch im Studio.
Ja, das ist, muss man einfach mal sagen, auch fürs
Team.
Die
Ecke ist sehr schön und man spielt, es spielt sich sehr schön. Also es ist nicht sehr trocken und man hat Publikum, weil sehr viele Menschen hier arbeiten. Also es ist,
stell dir mal vor, wir hätten den Saal noch mit Zuschauern voll. Das war, was hier los gewesen
wäre. Also ist für mich eigentlich egal, ob es 3 Leute zuhören oder mehrere Tausend. Es ist eigentlich das Gleiche. Man konzentriert sich immer für... Sobald eine Person zuhört, ist es was anderes, als wenn man für sich spielt.
Es werden sicherlich viele Leute zuhören. Am 17. November in der Leishalle spielst du die Suiten von Johann Sebastian Bach für Cello. 6 Suiten hat er geschrieben.
Ja, ich spiele alle 6.
Spielst alle 6, kann ich mir gut vorstellen.
Das ist eine Art, auch, das ist eine Reise, wirklich. Und es ist toll, man merkt, wie Bach... Von der ersten Suite, die noch sehr einfach gebaut ist und sehr, sehr übersichtlich, dann bis zur 6., die sehr glorios mit vielen Verzierungen ist. Und es ist so ein kleiner Marathon, aber mit einer Pause, also 1-2-3 Pause. Und die Leishalle ist akustisch eben so schön, dass ich mich entschieden habe, mal wieder dort zu spielen. Ich habe natürlich oft jetzt in der Elfi gespielt. Und das ist aber auch unter einem Dach inzwischen, was ich sehr gut finde.
Unter einem
organisatorischen Dach. Aber die Leishalle hat wirklich eine hervorragende Akustik. Man darf nicht vergessen, es ist eine der besten Konzertsäle
ist vor allem
in der Größe.
Ein schöner Saal.
Ein wunderschöner Saal. Und für diese Musik denke ich, ideal. Ich freue mich also sehr. Ich komme immer sehr gerne nach Hamburg, weil ich finde, dass das Publikum hier wirklich sehr, sehr...
Das ist das norddeutsche Publikum.
Ja, unglaublich. Es weiß viel und es ist aber auch trotzdem auch sehr neugierig. Also es ist ein sehr, sehr besonderes Publikum hier.
17. November in der Leihhalle.
Ja.
Und es gibt noch etwas Neues von dir. Ja. Und zwar eine CD hast du aufgenommen. Die hat viel mit Erinnerungen aus der Kindheit zu tun. Ja, die gesamte CD ist draußen jetzt. Man kann sie streamen, also im Internet sozusagen runterladen. Memories heißt die CD. Was sind das für Erinnerungen an deine Jugend, die dich begleitet haben? Das war ja nicht nur Klassik.
Das ist sehr witzig, weil tatsächlich Elvis hat meine Schwester neben mir gehört. Ich war eigentlich der typische Klassik-Nerd. Meine Schwester hat dann so in ihrer Teenagerzeit ein bisschen angefangen zu rebellieren gegen diese Kultur in der Familie, das wirklich nur Klassik dominiert hat. Ja. Und hat dann Beatles und Elvis gehört. Und ich war erst so ein bisschen, ja. Aber heute sage ich ihr oft, dass sie hätte wirklich eine gute Nase, weil erstens Beatles natürlich ganz große Musik ist auch auf der CD dabei. Aber Elvis, wirklich ein ganz großer Künstler, eine wahnsinnige Stimme. Und wenn man das heute hört, dann weiß man, das gehört zur Kulturgeschichte dazu inzwischen.
Ich glaube, jeder, der Elvis mal singen hat, hören, ja, auf einer CD oder im Film, ja, oder wie auch immer, ja, da ist so viel Gefühl mit dabei.
Unglaublich. Und das, auch das Handwerk, auch unglaublich, diese Stimme und diese Erfindung der Songs, die sind auch teilweise wirklich genial. Also meine Schwester, das war so die Anregung aus dieser Ecke, und Queen habe ich dann von einem
Bohemian Freund Rhapsody hast du dann auch drauf.
Ja, ja, genau. Aber es sind noch nicht alle Tracks raus, also man kann sie pre-ordern schon, aber es sind inzwischen drei Singles raus, die man streamen kann, aber es kommt dann noch übers Jahr, kommen noch mehr Singles und dann das gesamte Album. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit jungen Kolleginnen und Kollegen im Studio in Berlin, und wir haben wirklich ganz verrückte Sachen gemacht und uns mal ein bisschen ausgetobt, was man so an Spektrum in seiner Jugend so hört. So wie eine Art Mixtape.
Wobei, da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
Ja.
Stichwort deine Jugend. Ja. Du warst ja auf der Hans-Eisler-Schule in Berlin, auf der Hans-Eisler-Hochschule. Da hattest du einen Dozenten, den Josef Schwab.
Ja.
Der ist mittlerweile 92 Jahre alt. Stimmt. Deswegen verzeihen Sie es ihm bitte, dass er sich jetzt relativ kurz fasst. Aber ich glaube, es ist sehr schön, mal zu sehen, was der Josef zu dir zu sagen hat.
Wow.
Lieber Jan, die Interpretation deiner Bachsuiten wird mir ewig in Erinnerung bleiben, aber nicht nur diese. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich höre oder von dir höre.
Es war kurz, aber ich glaube, ja, voller Liebe.
Ja, also liebevoll haben wir ihn Joschka. Wir nennen ihn Joschka, weil meine Eltern waren befreundet.
Er stammt auch aus Ungarn, ne?
Er stammt aus Ungarn und ist in Leipzig, hat mit meinem Vater zusammen studiert und waren also Freunde. Und irgendwann hat mein Vater, er kam dann mit mir in der Teenagerzeit nicht mehr so zurecht, hat mich unterrichtet und dann hat er gesagt, Joschka, willst du ihn nicht nehmen? Und er hat gesagt, ja. Und dann habe ich von ihm sehr viel gelernt. Er hatte einen wunderschönen Ton auf dem Cello und das ganze Klangbild habe ich bei ihm gelernt. Und wir sehen uns auch oft, wenn ich Meisterkurse gebe, lade ich ihn oft ein, dazuzukommen und den jungen Musikern etwas auch selbst zu berichten von der Schule, aus der ich komme. Also es ist eine Freundschaft und eine sehr viel Dankbarkeit für seinen Input und was er mir gegeben hat.
Als toll. Wir haben schon über historische Instrumente gesprochen. Stefanie Kühne hat in Mecklenburg-Vorpommern einen Instrumentenbauer besucht, der sich an alten Gemälden dafür orientiert.
Bernhard Ritschard lässt alte Klänge zurückkehren. Er baut historische Streichinstrumente aus dem Barock nach, ist quasi ein Spezialbeauftragter für musikalische Zeitreisen. Und diese beginnt im Lübecker St.-Annen-Museum.
Hier ist eine Tenorviola, eine Viola Tenore, wie sie eigentlich kaum noch zu sehen ist. Hier ist alles original dran noch. Das ist ein Instrument, wie es quasi von einem Kollegen vor fast 400 Jahren gebaut wurde. Und das ist hier eigentlich noch in einem Zustand, wie es halt damals aus der Werkstatt kam. Sicher hat es ein bisschen Gebrauchsspuren, aber sonst ist noch alles so, wie es eigentlich gehört. Und das ist echt, ja, das macht mich ehrfürchtig.
Mit den neuen Eindrücken geht es über die Landesgrenze nach Mecklenburg-Vorpommern. Die Werkstatt des Schweizers ist in Hernburg. Er möchte heute einen Bogen für ebenso eine Tenorviola bauen. Historische Bögen sind kaum erhalten. Sie wurden als wertlos erachtet und entsorgt. Spurensuche in Gemälden.
Und zum Glück war das so, dass im Barock haben die Maler fast fotografisch gemalt. Also jedes Detail ist wirklich ganz präzise ausgeführt. Und da kann man ganz viel daraus erkennen, wie eben halt die Instrumente damals ausgesehen haben. Und ich habe jetzt hier ein Bild gefunden, aus der Zeit, die relevant ist.
Auf dem Bild die Hofmusikanten Ferdinand de Medicis. In ihren Händen Tenor, Viola und Bögen. Helles Holz bedeutet Obstholz. Weil die Saiten aus Darm waren, mussten es dunkle Haare sein.
Das werde ich jetzt auch so machen, dass ich den Bogen auch jetzt eben halt in einem Obstholz machen werde mit schwarzen Haaren.
Seit 23 Jahren baut Bernhard Ritschert historische Instrumente. Die Kunst des Geigenbaus lernte er in Italien. Davor erstellte er technische Baupläne. Doch es ist das Handwerk, das ihn nicht mehr loslässt.
Das war ja mal ein Baum, ein Lebewesen. Und das lebt dann immer weiter und macht Musik. Das finde ich eine ganz schöne Vorstellung dann.
Seit 20 Jahren baut er seine Instrumente im Norden. Das Licht und das Leben an der Ostsee inspirieren Bernhard. Er achtet darauf, möglichst viele natürliche Materialien zu nutzen. Den fertigen Bogen behandelt er mit Leinöl. Lacke mischt er selbst, wie im Barock.
Ich habe halt ein Harz, meistens von irgendwelchen Nadelbäumen. Das wird dann gekocht und da wird dann auch die Farbe mit reingekocht. Und so, dass ich dann eben halt einen Lack habe, der halt, eine ganz schöne Farbe hat, weil die Natur mischt die Farben besser als der Mensch. Und das ist so, warum ich eben halt gerne auch die Natur machen lasse.
Jedes Haar verliest er von Hand, damit am Ende ein möglichst perfekt klingender Bogen entsteht. Weder Bogen noch komplettes Instrument. Bernhard Ritschert baut selten auf Bestellung, sondern aus Passion.
Wenn ich einfach quasi ein Instrument für mich baue, dann bin ich total frei. Und ich kann es genauso machen, wie ich es eben halt richtig halte und wie ich es eben halt fühle. Und das wird meistens besser, als wenn ich irgendwie halt so einen Spagat mache zwischen dem, der da steht, der was bestellt hat, und dem, was ich irgendwie vielleicht im Kopf habe. Und lohnen tut es schon, weil eben ich bin doch eigentlich immer alles losgeworden.
Mit viel Geduld und Fingerspitzengefühl passen Instrument und Bogen am Ende perfekt zusammen.
Errungenschaften sozusagen.
Wir haben eben gerade schon das ganz interessant darüber gesprochen, dass bei so einem Instrument, bei so einem alten Instrument, auch immer so eine Kultur mitschwingt. Da ist noch was anderes mit drin. Also man könnte das heute sicherlich mit heutigen Materialien gut bauen, sowas. Aber es schwingt noch was bei alten Instrumenten, noch was anderes mit, ne?
Ja, es war auch eine Zeit, wo man sagen muss, die Städte in Italien, wo diese Instrumente gebaut wurden, die hatten natürlich bestimmte Handelswege und Handelskontakte mit Indien und mit vielen Ländern, wo Substanzen auch gehandelt wurden. Wir wissen gar nicht mal ganz genau, wie der Lack und wie das Holz bearbeitet wurde. Also viele Kulturen und Traditionen, die dann mitklingen heute.
Am 14. Juni, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, Dresdner Musikfestspiele, das Abschlusskonzert.
Ja.
Du wirst dann mit Bill Murray auf der Bühne stehen. Sag uns nur mal in einem Satz, was hat man da zu erwarten? Weil also Bill Murray ist jetzt nicht bekannt als großartiger klassischer Musiker. Nicht? Also der kann Golf spielen, der kann viele andere Sachen, der kann gut schauspielen. Täglich grüßt das Murmeltier, logischerweise. Aber was macht ihr dann da auf der Bühne?
Ja, also für die klassische Musik hat er ja uns. Also ist noch, meine Frau Mira spielt noch mit. Und,
eine tolle Violinistin übrigens.
Ja, und Mira Wang und Vanessa Perez, eine sehr gute Pianistin aus Venezuela und die in Amerika lebt, auch in New York lebt. Aber er ist wirklich genial, weil er kann eigentlich alles. Er ist einer von diesen Menschen, er kann ein Gedicht lesen, dass man das so dreidimensional im Raum plötzlich sieht, als wäre es eine Skulptur, was wirklich fast niemand kann. Er kann aber auch, er kann tanzen, er kann singen, er kann alles eigentlich. Es ist so jemand, der auch einiges davon, denke ich, hat er gelernt, auch als Profi, einfach als Schauspieler. Und er hat ja auch fast keinen schlechten Film gemacht. Also ich habe noch nie einen schlechten Bill Murray-Film gesehen. Ich fand die immer alle genial. Und immer ist seine Leistung, seine schauspielerische Leistung auf wahnsinnig hohem Niveau. Und er liebt aber diese Live-Auftritte. Also er möchte gerne auf der Bühne sein, wenn wir die Show so ein halbes Jahr nicht gemacht haben, dann kommt garantiert ein Anruf.
Hallo,
Jan, wann machen wir denn wieder unsere Show und wo können wir es denn machen? Und ich fliege jetzt extra nach Charleston in 2 Tagen, nur für einen Tag, weil er will dort ein Benefizkonzert machen. Und dann fliege ich einmal rüber kurz und komme wieder gleich zu den Festspielen, weil ich reise dann auch für ihn so weit wie nötig. Und er tut es umgekehrt auch und kommt eben jetzt für das Abschlusskonzert in Dresden und für das Berlin-Konzert in der Philharmonie eben extra auch nach Deutschland.
Wie wichtig ist es dir, klassische Musik mit anderen Stilen, mit anderen künstlerischen Elementen zu verbinden.
Sehr wichtig.
Es geht mir um diese Verbindung. Ja, das nicht ist, das würde, aufzuspielen, sondern nein, so zusammenzuführen.
Genau. Und das ist mir sehr wichtig. Ich würde sogar sagen, das ist meine Hauptbaustelle. Natürlich, die klassischen Cellokonzerte zu spielen, ist ein großes Vergnügen. Oder die Bach-Suiten verehre ich und man wächst an ihnen das ganze Leben. Aber diese Experimente auch mit Amanda Gorman habe ich auch ein Programm gemacht. Also die Poetin aus Amerika, ja. Die große Autorin, die auch eine wahnsinnige Bühnenpräsenz hat. Und sie hat also teilweise auch über der Musik ihre Gedichte wie so eine Art Rap gelesen. Und das machen wir auch im September in Luzern, beim Luzern-Festival. Und es ist auch für mich sehr inspirierend, Bach dann in einem anderen Kontext zu hören. Mhm. Oder selbst zu spüren, wo sind meine Grenzen, wo werde ich dann vielleicht mal unsicher oder so. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, dass die klassische Musik, wir verlieren nicht, wenn wir ein bisschen experimentieren, sondern wir gewinnen eher. Und ich glaube, auch für unser Publikum, wir gewinnen neues Publikum und wir nehmen das Publikum auf eine Reise mit. Und das ist auch für mich als Intendant sehr, sehr wichtig, dass wir auf der einen Seite auf das Publikum hören und ihnen auch das geben, wie Joja zum Beispiel, der sehr beliebt ist und dann das Publikum hat sich auf ihn gefreut. Und gleichzeitig, dass wir das Publikum auch ein bisschen führen und sagen, hier, das
schnuppert da mal rein,
ja,
guckt das mal an.
Hört euch das mal an.
Also geht mit uns einen neuen Weg.
Ja, zum Beispiel das London Philharmonic hat jetzt 2 Konzerte nur Edward Elgar gewidmet, der in Deutschland eher selten gespielt wird. Spätromantiker, großer Komponist, aber wirklich 2 ganze Konzerte nur Elgar. Aber die haben das geliebt in Dresden. Und ich glaube, das ist diese Mischung aus das Publikum respektieren und gleichzeitig auch ein ganz klein bisschen führen.
Wir wechseln jetzt das Instrument ganz kurz, hören aber auch Crossover-Verbindungen von Klassik bis Rock. Anna Lohmann hat einen sehr erfolgreichen Pianisten zu Hause besucht.
Klassische Musik. Die andere klassische Musik. Von Brahms, Schumann und Co. Die ist die Leidenschaft von Matthias Kirschnereit. Ein Leben ohne die Musik? Für den Wahlhamburger undenkbar.
Das ist für mich auch so eine Lust, in diese Welt hineinzutauchen, wenn du und so weiter. Das ist einfach zauberhaft und du bist sofort irgendwo beim Mondschein im Sommer verliebt an irgendeinem See oder ich weiß nicht was, das sind irgendwie ganz persönliche Bilder. Das ist großartig.
Der renommierte Konzertpianist spielt mit den besten Orchestern der Welt, ist international gefragt. Tschechien, Japan, Polen, den Koffer muss er ständig umpacken. Konzerte spielen und reisen, er lebt seinen Traum.
Bis heute denke ich manchmal, dass ich so weit gekommen bin, ist für mich ein kleines Wunder.
Denn aufgewachsen ist Kirschnereit in Namibia, in einer Pastorenfamilie. Als Teenager verehrt er, neben Jesus, vor allem Deep Purple und ist sich sicher,
schon coole Musik.
Ich werde Rockstar.
Ich hatte 2 Kumpels und wir wollten unbedingt eine Band aufmachen.
Doch dann wechselt er die Saiten zu Klavier und Klassik, auch wegen seines Schwagers.
Der hat gesagt, der Junge ist begabt und hat mir irgendwie diesen Floh, Konzertpianist zu werden, ins Ohr gesetzt. Und ich fand das cool.
Doch so einen schicken Flügel hatte er nicht in der namibischen Wüste. Er übte auf etwas anderem.
Auf Schrottinstrumenten. Teilweise auf einem E-Piano, was wir an die Autobatterie des VW-Busses meines Vaters angeschlossen haben. Da habe ich dann manchmal geübt, aber auch nur so 10 Minuten. Es hat wahrscheinlich länger gedauert, dieses doofe Ding anzuschließen, als was ich schlussendlich geübt habe.
Zu wenig, um Pianist zu werden. Kirschnereit ist 14, nur wenig jünger als sein Sohn Jakob heute, als er einen Entschluss fasst. Er lässt Familie und Freunde zurück und geht nach Deutschland, um Jungstudent an der Musikhochschule Detmold zu werden. Doch als er sieht, was die anderen dort alles spielen können, bekommt er plötzlich Zweifel. Er sieht nur eine Chance, die Schule schmeißen und voll aufs Klavierspielen gehen. Sein Direktor findet damals:
Solche Leute wie Sie kennen wir. Sie werden später Klavierlehrer in Barntrupp.
Doch Kirschnereit glaubt an sich, ist inzwischen Dozent an der Musikhochschule Rostock und hat als Pastorensohn nach wie vor eine enge Verbindung zu Kirchenmusik. Kein Zufall, dass Kirchen auch eine große Rolle spielen in seinem Herzensprojekt, den Gezeitenkonzerten in Ostfriesland. Seit 14 Jahren holt Kirschnereit als künstlerischer Leiter dieses Flächenmusikfestivals Weltstars der Klassik in den Norden an mehr als 30 verschiedenen Spielorten, viele davon Kirchen.
Diese magischen Kirchen in Ostfriesland haben eine unglaubliche Intensität und diese Nähe zu den Künstlerinnen und Künstlern ist einzigartig.
So wie seine Verbundenheit mit der klassischen Klaviermusik.
Ja, natürlich. Jan kennt ihn. Ist ja klar. Natürlich. Logischerweise hat er sofort zack, 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 zack und so weiter. Jan, wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Ja, genau. Aber du lebst ja in New York, schon seit vielen Jahren mit deiner Frau. Gemeinsam lebt ihr in New York. Wie teilst du dich auf mit New York, weil du jetzt ja auch in Dresden gearbeitet hast? Also das ist ja, du bist ja viel unterwegs, auch Leben aus dem Koffer. Wie kriegst du das alles hin? Du bist so voller Elan. Also ich habe das Gefühl, Jetlag kennst du gar nicht.
Ich leide wenig unter Jetlag, würde ich so sagen. Ich war auch zweimal schon in Asien in diesem Jahr. Und auch viel in Amerika und in Europa und hin und her. Und manchmal bin ich auch monatelang gar nicht in New York. Und jetzt bei den Musikfestspielen natürlich bin ich ganz in Europa. Aber es ist sehr schön, wenn ich in New York bin, weil dann so ab Mittag die Büros in Europa schließen.
Die machen dann zu, die haben dann Feierabend.
Die haben Feierabend, sechs Stunden Zeitunterschied. Und dann habe ich Zeit fürs Cello und ich habe auch die Abende frei, wenn ich nicht gerade ein Konzert spiele. Und das ist wirklich toll. Also dann kann ich auch ganz entspannt am Nachmittag arbeiten. Früh stehe ich für Europa zur Verfügung, auch für die Kommunikation mit den Festivals. Aber so ab Mittag wird es ruhiger und dann ist es ganz toll. Dann kann ich auch mal manchmal einfach einen Spaziergang machen. Die Freiräume kann ich mir in Europa eigentlich nicht erkämpfen. Also
Dresdner Musikfestspiele, sag mal, gibt es da eigentlich noch Karten jetzt? Ich meine, ihr seid ja bis zum 14. Juni?
Wir sind bis zum 14. Juni, wir haben ganz tolle Künstler und wir haben auch noch...
Gucken Sie auf die Seite, da gibt es die Informationen dazu.
Musikfestspiele.com. Ja.
Genau. Also wahrscheinlich jetzt ausverkauft. Und dann natürlich 17. November in der Leisthalle.
Ja, da freue ich mich sehr drauf. Ja. Wieder in Hamburg zu sein, vielleicht sehen wir uns dann.
Ich danke dir ganz herzlich, ganz sicher. Dankeschön.
Dankeschön.
Wenn man sich das Vorgehen aktuell gegen die Opposition ansieht, dann wird uns unser Gast morgen sehr viel Hintergrundwissen vermitteln können. Dr. Ceyla Nurç kommt, Türkei-Expertin und Journalistin. Bis morgen.